NDR Info. Echo des Tages.
Der militärische Abschirmdienst soll die Speerspitze im Kampf gegen Extremismus in der Bundeswehr werden, sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bei ihrem Besuch bei den Heeresfliegern in Vassberg, Niedersachsen. Wir berichten dazu. Außerdem im Echo des Tages, die Agrarminister der Länder haben beraten zu den Themen Schweinepest und Klimawandel. Und die französische Antiterror-Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Attacke in Paris. Es begrüßt sie Christoph Prössl. Mehrere tausend Menschen sind heute auf die Straße gegangen für mehr Klimaschutz. Sie fordern von der Politik ein entschlosseneres Vorgehen, um die Erderwärmung zu begrenzen. In Deutschland demonstrierten Menschen auf rund 450 Protestaktionen. In Köln beteiligten sich rund 7000 Menschen an den Protesten. In Hamburg waren es ebenfalls mehrere tausend Teilnehmer. Die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer trat in Berlin auf. Von dort berichtet Matthias Bartsch.
Man könnte es als Ironie des Klimas bezeichnen. Heute der Klimastreiktag und dazu seit langem mal wieder Regen in der Hauptstadt. Es war ein trauriges Bild am Morgen, als sich die demonstrierenden Radfahrer durch die nassen Straßen quälten. Aber im Laufe des Vormittags ließ der Regen nach und immer mehr Menschen schlossen sich den Fahrraddemos an, die aus verschiedenen Richtungen kommen, zum Brandenburger Tor radelten. An der Charité warteten Ärzte, Pfleger und Apotheker, um mitzuradeln und zu demonstrieren. Die lange Protestpause durch Corona, als Veranstaltungen von Fridays for Future nur online abgehalten werden konnten, habe gezeigt, wie wichtig das Anliegen der Bewegung sei, meint diese junge Frau.
Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Kapitalismus es halt fast immer nur um Profit und Wachstum geht. Dafür wird halt die Ausbeutung von Mensch und Natur im Kauf genommen. Es werden halt einfach nicht nach nachhaltigen Lösungen gesucht. Und das ist halt was zu hinterfragen ist. Da wollen wir darauf aufmerksam machen.
Am Mittag startete die Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor unter strengen Hygienevorgaben mit Mund-Nasen-Schutzpflicht und Punkten auf der Straße, um Abstände einzuhalten. Immer wieder erinnerten Ordner, Polizisten und Redner auf der Bühne an die Regeln, die auffallend positiv eingehalten wurden. Der große Protesttag heute ist nicht zu vergleichen mit Fridays for Future-Streiktagen vor Corona, als sich bis zu 100.000 Menschen auf der Straße des 17. Juni versammelten. Aber die Teilnehmer glauben nach wie vor fest daran, wie wichtig es ist, auch in reduzierter Anzahl auf die Straße zu gehen.
Das Klima zeigt uns Jahr für Jahr, wie schlimm es wird. Und das treibt die Leute auf die Straße. Und deswegen glaube ich, es wird immer aktiv bleiben und immer wichtiger in den nächsten Jahren werden.
Natürlich müssen wir Abstand halten und alles ist ein bisschen anders organisiert. Dadurch erscheint es vielleicht auch ein bisschen weniger laut. Aber allein die Tatsache, dass heute und in diesem Jahr so viele Menschen hier auf der Straße sind, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Es müssten natürlich viel, viel mehr sein.
Am Ende riss die Wolkendecke etwas auf und immer mehr Menschen strömten doch noch zum Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von mehreren tausend Teilnehmern. Auf der Bühne traten verschiedene Bands auf, wie Annenmay Kantereit und mehrere Redner, darunter Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Wir sind hier, weil wir wissen, dass eine klimagerechte Welt möglich ist, solange wir für sie kämpfen, sagte Neubauer. Die etwas fröstelnden Demonstranten in Berlin trösteten sich auch mit dem Gedanken, dass anderswo das Wetter besser mitspielte und Menschen auch in vielen anderen Ländern für dasselbe Ziel auf die Straße gegangen sind, für mehr Klimaschutz und für eine gerechtere Welt.
Weltweit waren heute rund 3000 Aktionen geplant bei diesem globalen Klimastreik. In Stockholm protestierte Greta Thunberg vor dem Parlament. Carsten Schmiester.
Schwarzer Hoodie, weiße Corona-Maske mit schwarzem Fridays for Future-Logo, der Rucksack in Pink, dazu das berühmte Schild Schulstreik fürs Klima. Und ein neues, mit der Bitte, die schwedischen Pandemieregeln zu befolgen. Abstand halten und nicht mehr als 50 Leute. Es waren wesentlich weniger. Greta Thunberg hat nach langer Pause wieder auf ihrem Platz vor dem schwedischen Reichstag demonstriert, aber nur mit einer Handvoll anderer Aktivisten. Kleines Protestprotokoll. Ihre Klimamahnungen stehen zu Hause weiter im Corona-Schatten. Greta hat das akzeptiert. Das sei eben so. Natürlich sind andere Themen in so einer Krise nicht mehr so wichtig. Da hat wohl keiner etwas anderes erwartet. Trotzdem will und wird sie weitermachen und wie heute, freitags, nicht zur Schule gehen, die sie seit den Sommerferien und ihrem Sabbatjahr eigentlich wieder besucht. Ihre Mitstreiker rief sie heute dazu auf, Corona zu berücksichtigen. Mit weniger Leuten auf die Straßen zu gehen, dafür aber an mehr Orten, um weiter gegen den Klimawandel etwas zu unternehmen und die Arbeit fortzusetzen, bei der, wie sie es sagte, Medien und Mächtige versagt hätten. Ob sie glaube, dass Corona auch im Herbst und Winter die Wirkung der Streiks beeinflussen wird? Egal, was man glaubt. Man macht, was man kann, um die Welt zu verbessern. Wir werden dann sehen, wie es läuft.
Das waren erschwerte Bedingungen heute für die Demonstranten von Fridays for Future. Sie mussten protestieren mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz. In London durften nur Gruppen von maximal 6 Personen zusammenstehen. Besondere Zeiten sind das mit besonderen Herausforderungen. Ist es da eigentlich angebracht, die Politik zu rigorosen Maßnahmen zu drängen, ganz so, als gäbe es keine anderen Probleme? Christopher Jänert kommentiert.
Zunächst mal, ich finde es gut, dass die Aktivisten von Fridays for Future zeigen, dass sie noch da sind. Ich finde es überhaupt gut, dass junge Menschen laut klar machen, dass sie Interessen haben. In dem Fall sind das Interessen, die wir alle haben sollten, nämlich die, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Uns allen muss klar sein, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass auch der Bundesregierung das bewusst ist, zumindest ansatzweise. Selbst Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat ja eingeräumt, dass man bisher zu langsam war. Und er hat in einigen Bereichen eingelenkt. Man hat sich bei der Windkraft geeinigt. Jetzt ist auch festgeschrieben, dass unser Strom in spätestens 30 Jahren klimaneutral sein soll. Die Regierung hat es außerdem in Kauf genommen, dass man unserem wichtigsten Industriezweig vor den Kopf stößt, indem man Prämien für Neuwagen verspricht, aber konventionelle Verbrenner dabei ausschließt. Und das ist doch ein Zeichen. Wäre ich bei Wünsch dir was, dann wären sofort alle Kohlekraftwerke aus und wir würden nur noch mit sauberen E-Autos rumfahren oder mit Wasserstofffahrzeugen. Aber das Problem ist, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Klimaschutz ist das wichtigste Problem unserer Zeit, aber eben nicht unser einziges. Es sind Kompromisse nötig mit allen Beteiligten, damit das auch alles klappt. Und Kompromisse bringen es mit sich, dass es auch länger dauert, als man das manchmal selbst gerne hätte. Wir brauchen auch klare Alternativen, wenn wir die Kohlekraftwerke zum Beispiel schnell vom Netz nehmen wollen. Und das dauert. Die Bundesregierung hat immerhin einen verbindlichen Plan dafür festgelegt und der ist auch überprüfbar. Ganz sicher haben an diesem Sinneswandel die Aktivisten von Fridays for Future ihren Anteil. Und es ist auch wichtig, dass alle weiter dranbleiben. Wenn Luisa Neubauer aber jetzt Sätze sagt wie Rhetorik rettet nicht das Klima, es stehe nichts Substanzielles hinter den Plänen und Herr Altmaier und sein Ministerium haben Jahre oder Jahrzehnte aktiv Klimaschutz boykottiert, dann stimmt das zwar teilweise, aber das Lamentieren über die Vergangenheit bringt jetzt gar nichts mehr, denn die Pläne der Regierung gehen ja tatsächlich über reine Rhetorik hinaus. Es mag sein, dass mehr nötig ist, aber der Anfang und vielleicht ein bisschen mehr sind gemacht. Und das sollte man anerkennen, weil die Bewegung sonst Gefahr läuft, dass sich die Parolen abnutzen. Und das kann ja dann nicht im Interesse von Fridays for Future sein. Schließlich bleibt die Bewegung weiter wichtig, um auch weiter Druck zu machen. Sie sollte aber anerkennen, dass tatsächlich etwas passiert.
Das war ein Kommentar meines Kollegen Christopher Jänert aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Von Einzelfällen spricht niemand mehr. Die Bundeswehr hat ein Problem mit Rechtsextremen. Um dem zu begegnen, wurde der militärische Abschirmdienst MAD bereits gestärkt und erhielt zusätzliche Dienstposten. Doch das reicht offenbar nicht. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer versetzte den Chef des MAD, Gramm, in den einstweiligen Ruhestand. Heute äußerte sie sich dazu erstmals vor Mikrofonen. Kai Küstner berichtet.
Die Erwartungen sind durchaus hoch. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer über den militärischen Abschirmdienst spricht, dann sieht sie diesen als künftige Speerspitze im Kampf gegen Extremismus und vor allem gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Genau das habe, so die Verteidigungsministerin, der bisherige MAD-Chef Christoph Gramm, mit sehr viel Herzblut vorangetrieben.
Wir sehen aber jetzt, dass wir in eine neue Phase kommen, dass zusätzliche Dynamik, dass zusätzliche Maßnahmen notwendig sind,
erklärte Kramp-Karrenbauer wörtlich. Sie habe gestern sehr lange mit Gramm gesprochen.
Und wir waren uns beide einig, dass diese neue Phase auch mit einem neuen und personellen Neuanfang an der Spitze verbunden sein sollte.
Wer den für das Aufspüren von Rechtsextremisten in den Reihen der Bundeswehr so entscheidenden Posten künftig bekleiden wird, ist noch offen. In Sicherheitskreisen heißt es, man werde sich bei der Gramm-Nachfolge wohl für einen Zivilisten entscheiden, der vermutlich aus dem Verteidigungsministerium selbst kommen dürfte und ein enges Vertrauensverhältnis zu Kramp-Karrenbauer pflegt. Die Entscheidung solle möglichst schnell fallen, heißt es aus dem Ministerium.
Es geht darum, den Weg, den wir eingeschlagen haben, konsequent fortzusetzen. Aber wie ich eben gesagt habe, in der nächsten Phase eben mit noch mehr Dynamik, mit noch mehr Zusammenarbeit mit den anderen Diensten.
Betont Kramp-Karrenbauer. Genau diese engere Verzahnung mit den anderen beiden deutschen Nachrichtendiensten, dem BND und dem Verfassungsschutz, gehört zu den wichtigsten Bausteinen des MAD-Reformprozesses. Eben weil sich Rechtsextremisten nicht nur in den Reihen der Bundeswehr finden, sondern es auch Querverbindungen zur Polizei und anderen anderen Sicherheitsorganen gibt. Als Sicherheitskräfte im Mai auf dem Grundstück eines Soldaten der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK ein Waffenversteck aushoben, wurde dies durchaus als Erfolg für den MAD gewertet. Doch es kam auch zu Pannen. Unter anderem wurden Ermittlungsergebnisse des Falles aus dem MAD heraus an einen KSK-Soldaten weitergeleitet. Über eine Ablösung von Gramm war daher seit Wochen spekuliert worden. Der MAD spielt jedenfalls eine Schlüsselrolle bei der Aufklärung rechtsextremer Umtriebe im Kommando Spezialkräfte. Geplant ist unter anderem, die Behörde um 50 Dienstposten aufzustocken, um schärfere Sicherheitsüberprüfungen auch beim KSK durchführen zu können. Das geht aus einem vertraulichen Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs im Verteidigungsministerium Peter Tauber an den zuständigen Bundestagsausschuss hervor, das vor 2 Wochen verschickt wurde und dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.
Mal weitere konkrete Schritte kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht öffentlich benennen,
erklärt auf Nachfrage ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Was die Ablösung von MAD-Chef Christoph Gramm betrifft, so waren nach ARD-Informationen noch am Mittwoch die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums bei ihm zu Gast, um sich über den Stand der Ermittlungen in Sachen Rechtsextremismus in der Bundeswehr zu informieren. Demnach sorgte es bei einigen Abgeordneten durchaus für Irritationen, dass unmittelbar danach, nämlich am darauffolgenden Tag, die Ministerin ihrerseits Gramm besuchte, um dann mit ihm über seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand zu sprechen.
Die Agrarminister der Länder sind heute im Saarland zusammengekommen. Es ging natürlich um die Schweinepest und die Frage, wie die Politik gegen die Seuche vorgehen kann. Herausgekommen ist, es soll eine solidarische Finanzierung von Wildschweinzäunen geben, Hilfen für Landwirte und die Wildtiere sollen vermehrt geschossen werden. Caroline Düller berichtet.
Die Bundeslandwirtschaftsministerin und ihre Kollegen aus den Ländern, sie waren sichtlich bemüht, der aktuellen Lage in Sachen afrikanische Schweinepest die Dramatik zu nehmen. Dennoch sei die nicht in den Ställen, also bei den Hausschweinen, angekommen. Dass das so bleibt, ist laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, das oberste Ziel. Und eine so wörtlich nationale Kraftanstrengung. Klöckner blieb grundsätzlich bei ihrer Linie, dass Maßnahmen gegen die Schweinepest in erster Linie Ländersache seien. Die Länder diese Maßnahmen entsprechend auch selbst finanzieren müssten. Der Bund wolle sie aber dabei grundsätzlich unterstützen.
Als Bundesregierung konnten wir erfolgreich die EU-Kommission davon überzeugen, sich kofinanzierend an einem Zaunbaum zu beteiligen in Sachsen und auch in Brandenburg. Und es hat mich sehr gefreut, auch dass die Länder hier wirklich in großer Mehrheit oder in überwiegender Mehrheit verdeutlicht haben, untereinander den Zaunbau bereit ist zu finanzieren.
Wie hoch die Kofinanzierung der EU ausfällt, dazu machte Klöckner keine Aussagen. Das hänge vom Einzelfall ab, so der recht lapidare Kommentar. Die vielbeschworene Solidarität unter den Bundesländern bei der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest erschöpft sich aber nicht darin, gemeinsam einen Zaun zu bauen, so Reinhold Joost, SPD, Agrarminister des Saarlandes und Vorsitzender der Konferenz. Auch bei der Suche nach Wildschweinkadavern müssten sich die Länder unterhaken, so Joost.
Wir sind da auch untereinander sehr gut vernetzt und unterwegs. Ich habe dem Kollegen von Mecklenburg-Vorpommern anbieten können, dass derjenige, der die Hunde für das Saarland ausgebildet hat, zukünftig dies auch für Mecklenburg-Vorpommern tun kann und wird. Und wir wollen und werden auch diese solidarische Arbeit in den kommenden Monaten weiterhin aufrechterhalten.
Diese Solidarität habe er bei vielen seiner Kollegen auch gespürt, so Axel Vogel von den Grünen, Agrarminister von Brandenburg, wo die afrikanische Schweinepest vor rund 2 Wochen erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde. Vogel betonte allerdings, dass die möglichen wirtschaftlichen Folgen nicht nur Schweinebauern treffen, sondern bereits jetzt schon in anderen landwirtschaftlichen Bereichen konkret zu spüren seien. Vogel sprach gar von einem Lockdown.
Und das heißt auch, dass bestimmte Bestände eben momentan nicht abgeerntet werden können, dass daraus auch Verwerfungen entstehen und dass wir hier natürlich auch dann entsprechende Entschädigungszahlungen machen müssen. Und es ist auch sehr gut, dass nochmal hier festgehalten wurde, dass ein konkretisiertes Förderkonzept erarbeitet werden soll, um eine rasche Unterstützung der von Restriktionen, und da geht es eben nicht nur um Schweine, betroffenen Betriebe zu ermöglichen.
Konkrete Vorschläge hierfür liegen aber noch nicht auf dem Tisch. Die Rahmenbedingungen müssen noch ausgearbeitet werden. Rahmenbedingungen ausarbeiten, das auch der Tenor bei den beiden anderen Großbaustellen der Agrarministerkonferenz. Nämlich bei der Frage, wie der Wald als CO2-Speicher geschützt und erweitert werden soll, Stichwort Waldklimaprämie und Aufforstung. Und auch bei der Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU nach 2020. Dem Thema, das die deutschen Landwirte ganz besonders umtreibt. Da gilt das, was der saarländische Landwirtschaftsminister und Vorsitzende der Konferenz Reinhold Joost ganz zu Beginn sagte. Wir befinden uns noch im Ungefähren.
Am Dienstag erst verloren die Abgeordneten der AfD im Niedersächsischen Landtag den Status einer Fraktion. Drei Parlamentarier hatten die Fraktion verlassen, weshalb die Gruppe keine Landtagsfraktion mehr ist. Hintergrund des Streits: eine Auseinandersetzung zwischen gemäßigten und radikaleren Kräften innerhalb der Partei. Einen ähnlichen Konflikt gibt es offenbar in der Fraktion der AfD im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Dort verkündete der Landtagsabgeordnete Brodel überraschend, dass er die AfD verlassen wolle und sorgte für einen Eklat, denn auch hier verliert die Partei den Fraktionsstatus. Aus Kiel, Anna Grusnik.
Es war eine dicke Überraschung am Mittag im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Eigentlich ging es um das Thema Ganztagsschulen, als der AfD-Abgeordnete Frank Brodel am Ende seiner Rede sagte:
Meine Damen und Herren, ich möchte mit einer kurzen persönlichen Erklärung schließen. Dieses war meine letzte Rede, die ich als Mitglied der AfD und der AfD-Fraktion in diesem Hause gehalten habe. Bei allen, die mir in den letzten Jahren über die Parteigrenzen hinweg zugehört haben, mit denen ich auf politischer Ebene diskutiert habe, möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Vielen Dank.
Ungläubiges Staunen bei den anderen Abgeordneten im Plenarsaal. Denn die Konsequenzen des Rückzuges sind weitreichend. Damit verliert die AfD im Schleswig-Holsteinischen Landtag ihren Fraktionsstatus und damit verbunden Gelder und Mitwirkungsmöglichkeiten. Der bisherige Fraktionsvize Klaus Schaffer sagte:
Das müssen wir jetzt erstmal intern beraten. Das war eine Überraschung.
In einer persönlichen Erklärung auf Facebook erläutert Brodel die Gründe. Er habe dem AfD-Landesvorstand mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung aus der Partei austrete, schreibt er dort. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, die AfD zu verlassen, sei der Umstand, dass sich der Landesverband Schleswig-Holstein seit dem letzten Parteitag in eine Richtung entwickelt habe, die für ihn völlig inakzeptabel sei. Brodel schreibt, statt an der Etablierung der AfD als bürgerlich wertkonservativer politischer Kraft mitzuwirken, beförderten sowohl der Landesvorstand als auch die deutliche Mehrheit der Kreisvorstände systematisch die Radikalisierung der Partei. Der Oppositionsführer im Schleswig-Holsteinischen Landtag, SPD-Fraktionschef Ralf Stegner, sagte:
Das ist eine gute Nachricht. Wir haben gerade am heutigen Tag eine Debatte geführt über das Thema Flüchtlinge und Ausländer. Und da ist der Vorsitzende Nobis aufgetreten, dass eigentlich nur noch die braune Uniform mit Hakenkreuzen gefehlt hat. Das war eine richtige Nazi-Rede. Und dass eine solche Gruppe dann keinen Fraktionsstatus mehr hat, das ist ein Segen für das Parlament, weil die uns weniger stark werden belästigen können. Ändert aber nichts daran, dass unsere eigentliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Rechtsradikale nicht mehr ins Parlament kommen.
Brodel wird nun als fraktionsloser Abgeordneter weitermachen. Er schreibt bei Facebook, der völkisch-nationalistische Grundton sei deutlich lauter als die Stimmen derjenigen in der Partei, die für eine seriöse und wertkonservative AfD-Politik eintreten würden. Immer wieder hatte es in der schleswig-holsteinischen AfD-Fraktion Spannungen und Meinungsverschiedenheiten über die politische Ausrichtung gegeben. Ende 2018 war bereits Doris von Sein-Wittgenstein, die dem völkischen Flügel zugeordnet wird, aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Der Grünen-Fraktionsvize Lasse Petersdotter sagte:
Es ist wenig überraschend. Nachdem Frau von Sein-Wittgenstein bereits rausgegangen ist und auch in Niedersachsen die Fraktion zerfallen ist, ist es jetzt auch in Schleswig-Holstein soweit. Die AfD hat nur eine Einigkeit, sie ist gegen Sachen, nicht für irgendetwas. Insofern vorhersehbar, jetzt wird es den Kollegen an Geld fehlen.
Wie viel Geld den nun fraktionslosen Abgeordneten zusteht, ist noch unklar. Sie verlieren allerdings an Mitspracherecht im Ältestenrat und an Einfluss.
Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut bis zum Morgen 2153 neue Corona-Infektionen gemeldet, binnen 24 Stunden. Das ist ein ähnlich hoher Wert, wie er im April verzeichnet worden war. Beispielsweise in München registrieren die Behörden besonders viele neue Fälle. Die Politik reagiert. In Teilen der Münchner Innenstadt gibt es eine Maskenpflicht draußen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht jedoch keine Notwendigkeit, eine entsprechende Vorgabe für ganz Deutschland zu erlassen. Andreas Reuter berichtet.
Kommenden Dienstag werden sie wieder zusammensitzen, Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten der Länder. Wie weiter in der Corona-Pandemie? Für Helge Braun ist schon jetzt klar:
Angesichts der Tatsache, dass die Tendenz der Zahlen in Deutschland momentan zunehmend ist, ist momentan kein Anlass dafür gegeben, über weitere Lockerungen nachzudenken.
so der Kanzleramtsminister am Mittwoch. Tatsächlich wird schon wieder über strengere Corona-Vorschriften diskutiert. Und Bayern geht mal wieder voran. In München gilt auf belebten Plätzen eine Maskenpflicht, also auch im Freien. Und Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte und selbst gelernter Epidemiologe, sagt, so eine Maskenpflicht auf Plätzen müsse auch anderswoher.
Wenn Menschen eng beieinander stehen und es wird laut miteinander gesprochen, dann ist auch draußen das Infektionsgeschehen sehr lebhaft und man kann sich anstecken. Von daher, das ist jetzt nicht notwendig auf einsamen Plätzen, wo nicht miteinander geredet wird oder wo keine Gruppen stehen, aber auf allen öffentlichen Plätzen, wo Gruppen zusammenstehen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, wäre das hochsinnvoll.
Jens Spahn aber, der Bundesgesundheitsminister, ist dagegen, so eine Maskenpflicht für belebte Plätze auch bundesweit zu verhängen.
Aus meiner Sicht macht es Sinn, dass das tatsächlich lokal, regional nach dem Infektionsgeschehen auch passiert.
So Spahn gestern in den ARD-Tagesthemen. Deutlich strenger ist der Gesundheitsminister bei den Auslandsreisen. Ganz Spanien ein Risikogebiet, 13 weitere EU-Länder mit Regionen, vor denen gewarnt wird. Da sollen die Deutschen doch lieber im Lande bleiben. So klingt es bei Spahn im ZDF-Morgenmagazin.
Grundsätzlich heißt der Risikogebiet Reisewarnung, wir raten ab von nicht notwendigen Reisen. Und Urlaub fällt im Zweifel nicht zur zwingend notwendigen Reise ins Ausland jedenfalls. Man kann ja auch Urlaub im Inland machen.
So sehr ihm das leid tue für die Menschen, die sich auf ihren Urlaub gefreut hätten oder auch für die Reiseveranstalter. Die schießen sich auch schon auf den Minister ein. Für Dirk Inger, Chef des Deutschen Reiseverbandes, steht fest,
dass Herr Spahn offensichtlich Alarmknöpfe liebt und gerne draufdrückt. Und dass er gerne unterkomplexe Antworten auf wichtige Fragen zum Thema Reisen gibt.
Mehrere Corona-Hotspots in Bayern, aber wenig Fälle auf Lanzarote. Wie sinnvoll sei da eine Empfehlung, lieber in Deutschland zu verreisen, fragt der Mann vom Reiseverband. Jens Spahn aber stellt klar, er will auf keinen Fall, dass sich Fehler der Vergangenheit wiederholen.
Wir haben jetzt zweimal erlebt, Stichwort Ischgl, Winterurlaub und im Sommer, dass durch Reiserückkehr auch Infektionen stärker wieder nach Deutschland reingebracht werden. Und ich finde, für Herbst- und Winterurlaub, Weihnachtsurlaub, sollten wir daraus eben auch gemeinsam lernen.
Andreas Reuter berichtete. Bei einer Messerattacke im Pariser Osten sind zwei Journalisten verletzt worden. Das bestätigte der französische Regierungschef Jean Castex. Die Antiterror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Der Angriff ereignete sich in unmittelbarer Nähe zur früheren Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo. Martin Bohne berichtet aus Paris.
Es war kurz vor Mittag, als in der Rue Nicolas Appart am Pariser Osten plötzlich Schreie zu hören waren. Ein Augenzeuge berichtet. Ich habe das Fenster meines Büros aufgemacht und da habe ich eine junge Frau mit einer enormen Kopfwunde gesehen. Das Blut lief ihr über das ganze Gesicht. Sie war total in Panik und wurde von Kollegen ihres Unternehmens in den Hausflur gezogen. Paul Moreira ist der Chef der betroffenen Presseagentur Premier Linie. Wir haben zwei Verletzte zu beklagen. Da war jemand in der Straße mit einer Art Hackmesser und der hat die zwei vor dem Gebäude angegriffen und ist dann weggerannt. Und ja, dann kam die Polizei. Die beiden Opfer sind schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr. Die Polizei war sofort mit einem Großaufgebot zur Stelle. Kurze Zeit nach der Tat wurde ein Verdächtiger am unweit vom Tatort gelegenen Place de la Bastille festgenommen. Der junge Mann soll blutverschmiert gewesen sein. Mittlerweile wird er als Hauptverdächtiger bezeichnet. Später wurde noch eine zweite Person in Gewahrsam genommen. Derzeit wird untersucht, in welcher Beziehung sie zu dem Hauptverdächtigen steht. Die Polizei hatte das Gebiet um den Tatort weiträumig abgesperrt. Spezialeinheiten wurden mobilisiert. Die Menschen sollten ihre Häuser nicht verlassen. Die Messerattacke ereignete sich direkt vor dem Bürogebäude, in dem sich früher die Redaktionsräume von Charlie Hebdo befanden. 2015 wurden dort ein Dutzend Mitarbeiter dieser Satirezeitschrift von islamistischen Terroristen ermordet. Seit Anfang des Monats findet in Paris ein Prozess gegen die Helfer und Komplizen der damaligen Attentäter statt. Charlie Hebdo hat aus diesem Anlass die Mohammed-Karikaturen erneut veröffentlicht. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat daraufhin mit Vergeltung gedroht. Inzwischen hat dann auch die Antiterror-Staatsanwaltschaft den Fall an sich gezogen. Es wird wegen versuchtem Mord in Zusammenhang mit einer terroristischen Tat ermittelt. Staatsanwalt Remy Eitz mit der Begründung. Zuerst wegen des Tatorts, direkt vor dem Gebäude, wo früher die Redaktion von Charlie Hebdo untergebracht war. Und zum Zweiten der Zeitpunkt, in dem Moment, in dem der Prozess gegen die Unterstützer des Attentats vom Januar 2015 stattfindet. Und schließlich die Art der Durchführung. Der Täter hat mit der festen Absicht zu töten auf zwei Menschen eingestochen, die er nicht kannte und die sich gerade zufällig dort für eine Zigarettenpause aufgehalten haben. Am Nachmittag begab sich der französische Premierminister in Begleitung des Innenministers und der Pariser Bürgermeisterin an den Tatort. Jean Castex sprach den Opfern, ihren Familienangehörigen und den Arbeitskollegen seine Anteilnahme aus. Und er sagte mit Blick auf den Zusammenhang mit Charlie Hebdo, das ist für die Regierung der Anlass zu bekräftigen, dass sie sich unbeirrbar für die Pressefreiheit einsetzt und dass sie mit aller Entschlossenheit den Kampf gegen den Terrorismus führt. Präsident Macron verfolge das Geschehen sehr aufmerksam, heißt es aus dem Élysée-Palast.
In vielen europäischen Ländern breitet sich das Coronavirus derzeit rasch aus. Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich und Tschechien beispielsweise steigt deutlich. In Madrid ist die Lage so ernst, dass die Behörden nun strikte Maßnahmen ergreifen.
Auf diesen Mann richten sich dieser Tage in Madrid viele Blicke. Antonio Zapatero, der stellvertretende Gesundheitsminister der Region Madrid. In der Pressekonferenz blickt er ziemlich ernst und grimmig und klammert sich an das Papier, das vor ihm liegt. Aber ernst ist die Lage auch. Die Ausgangsbeschränkungen in Madrid werden ausgeweitet. Schon seit Anfang der Woche sind 37 Zonen in 13 Stadtteilen und Vorstädten Madrids abgeriegelt. Ab Montag kommen 8 Zonen hinzu. Damit dürfen mehr als 1 Million Madrider nur noch in Ausnahmefällen ihr Viertel verlassen, etwa wenn sie zur Arbeit oder zur Schule müssen. Natürlich handelt es sich um zeitlich beschränkte und außerordentliche Maßnahmen. Das Wichtige ist, dass wir flexibel Entscheidungen treffen, die helfen, Zeit zu gewinnen und die Verbreitung des Virus einzudämmen. Bisher hat die konservative Regionalregierung mit ihrer Strategie allerdings keinen Erfolg gehabt, das Virus einzudämmen. Im Gegenteil, es hat sich in einigen Stadtteilen und Vororten rasant ausgebreitet. Einige verzeichnen schon mehr als 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Zeitraum von 14 Tagen. Zum Vergleich, in Deutschland waren es nicht 1000, sondern gerade mal 27. Schon werden in Madrid wieder Hotels zu Krankenhäusern umgebaut. Es fehlt an Ärzten, an Tracern, die Infektionsketten nachverfolgen und auch an Testkapazitäten. Hier will die Region nachhelfen, verspricht der Madrider Gesundheitsminister. Sie habe 5 Millionen Schnelltests gekauft, sogenannte Antigentests. Sie zeigten innerhalb von wenigen Minuten verlässlich, ob jemand das Virus in sich trage. Schon ab Montag sollen sie in den betroffenen Vierteln zum Einsatz kommen. Wir haben immer gesagt, dass wir den Madridern alle Ressourcen zur Verfügung stellen und hiermit zeigen wir, dass dem auch so ist. Madrid hat alle in Spanien verfügbaren Tests aufgekauft. Diese Tests wurden schon erfolgreich in Notaufnahmen eingesetzt. Wir hoffen, dass sie in den Gesundheitszentren den gleichen Effekt entfalten. Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa ließ heute durchblicken, was er von diesen Plänen hält. Herzlich wenig. Er trat zur gleichen Zeit vor die Presse wie Zapatero, einige Kilometer weiter, und berichtete, welche Empfehlungen er der Regionalregierung gegeben hat. Etwa die Maßnahmen auf die ganze Stadt Madrid auszuweiten und auf alle Städte, die mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 14 Tagen haben. Die Regionalregierung sieht dagegen die Schwelle erst bei 1.000 Neuinfektionen, also einem doppelt so hohen Wert. Sie wehrt sich entschieden gegen eine Ausgangssperre für das gesamte Stadtgebiet, wie es Gesundheitsminister Illa vorschlägt, und beharrt darauf, dass die Maßnahmen angemessen seien. Noch vor wenigen Tagen hatten beide Regierungen versucht, Geschlossenheit im Kampf gegen das Virus zu demonstrieren. Jetzt liegt der Konflikt offen zutage. Der spanische Gesundheitsminister belässt es bisher aber lieber bei versteckter Kritik in Zwischentönen, in Sätzen wie diesen. Alle autonomen Regionen, also die ganz große Mehrheit, trifft die richtigen Entscheidungen, um die Pandemie in ihrem Gebiet unter Kontrolle zu bekommen. Ob Madrid mit seinen Entscheidungen richtig liegt, dürfte sich frühestens in einigen Wochen zeigen. Gesundheitsminister Illa hat die Bürger Madrids jedenfalls schon mal auf harte Wochen eingeschworen.
Aus Madrid berichtete Marc Dugge. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es verabschiedet sich Christoph Prössl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
NDR Info.